Fakt ist, es wird mehr Geld ausgegeben werden für Rüstung. Wie viel allerdings in dem Preis drin ist und wie viel in der Bewertung schon drin ist, that remains to be seen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Investment-Podcasts Die Message. Heute wieder mit dir, Uli. Und ehrlicherweise bin ich für den Anfang etwas überfragt. Wo sollen wir anfangen?
Das ist eine gute Frage, Uli. Wir haben viele verschiedene Themen. Ich glaube, in den letzten Tagen haben wir viel mit Notenbanken zu tun gehabt, aber auch mit Herrn Trump, mit Zöllen, also Tariffs. Viele Dinge, die vielleicht nicht direkt mit den Fundamentaldaten von Unternehmen zu tun haben, aber die die Wirtschaft und natürlich auch die Unternehmen massiv beeinflussen.
Ich finde, die Notenbanken hört man gar nicht so laut, weil der Trump und der Musk viel lauter sind.
Da hast du sicherlich recht. Ich meine, jetzt hat die Fed vorgestern die Zinsen erstmal auf dem Level gelassen. Und was interessant war bei Jerome Powell in den Unterlagen, in der Speech, eine Quelle hat gesagt, irgendwie 16 Mal das Wort Unsicherheit, eine andere hatte ich gelesen, 18 Mal. Ich habe es jetzt nicht persönlich nachgeguckt, nehmen wir den Mittelwert oder ich bin jetzt unsicher, wie oft Unsicherheit gesagt wurde, aber eins ist sicher, nämlich die Unsicherheit.
Ich meine, die sieht man an den Märkten.
Genau, und auch in vielen Unternehmenscalls ist einfach das Thema Zölle, Unsicherheit, also die Planbarkeit. Und wir haben eigentlich immer Wirtschaft oder Transaktionen leben ja immer von einem Vertrauen. Eine Deutsche Bank hat mal gesagt, Vertrauen ist der Anfang von allem. Und ich glaube, für ein Geschäftsleben ist es schon wichtig, dass man sich aufeinander verlässt. Früher wurden Geschäfte gemacht mit einem Handschlag, also einfach die Zuverlässigkeit oder auch die Börsengeschäfte auf Zuruf. Und ich glaube, da ist durch das neue Vorgehen aus Amerika doch sehr, sehr viel Unsicherheit in vielen Belangen, ob es in der Verteidigung ist, aber auch in der transatlantischen Beziehung. Exporte, wie werden die besteuert? Da kommt einiges auf uns zu und das mahnt natürlich auch zur Vorsicht.
Glaubst du, diese Unsicherheit ist auch gewollt?
Ich glaube, sie ist zum Teil gewollt, um diese Verhandlungsmasse zu bekommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sich jeder klar ist, was das für Folgen haben kann. Es gibt ja auch so die unintended consequences, also dass man vielleicht etwas nicht bedacht hat oder dass irgendwo eine Folge passiert, die vielleicht nicht so abgeschätzt werden konnte. Und Menschen benehmen sich ja, also wir haben ja auch einen Behavioralismus, das heißt, du weißt nicht, was bestimmte Dinge wieder auslösen und für eine Kettenreaktion auslösen können.
Wenn wir noch mal ganz kurz zu den Notenbanken kommen, die EZB hat ja weiter gesenkt,
ja.
Die Fed ist auf Null geblieben.
Die Fed ist gleich geblieben, nicht gleich, auf Null, aber gleich.
Gleich geblieben.
Genau.
Glaubst du, sie rudern zurück?
Also A hatte Frau Lagarde jetzt zuletzt gesagt, dass die Unsicherheit, also es ist weniger planbar, deshalb ist man da auch vorsichtiger, man kann einfach nicht abschätzen, was auch, man weiß ja auch nicht, wie hoch die Zölle sein werden. Da komme ich später nochmal zu. Das heißt, man kann schlecht abschätzen, wie ist der Einfluss auf die Inflationsraten und auch aufs Wachstum. Also im schlechtesten Fall, jetzt kommt ja wieder das Gespenst der Stagflation, also schwaches Wirtschaftswachstum plus höhere Inflation dauerhaft, was natürlich absolutes Gift ist für eine Volkswirtschaft. Aber das heißt, die Notenbanken haben weniger Vorhersehbarkeit, was passiert eigentlich. Und dementsprechend sollte die Inflation wieder hochkommen und wir aber zeitgleich schwaches Wachstum haben, ist die Notenbank natürlich in der Position, die absolut blöd ist, sage ich jetzt mal.
Aber mit diesen Zöllen werden wir wieder eine höhere Inflation haben.
Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Und das ist auch das Problem. Deshalb siehst du auch, dass die Aktienmärkte, auch gerade die US-Märkte, ja deutlich unter Druck gekommen sind, die halt sehr, sehr hoch bewertet waren. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Wir haben einfach die Problematik, diese Unsicherheit nimmt die Planbarkeit. Und das ist etwas, wo auch die Notenbanken nicht wissen, wohin geht's denn jetzt eigentlich? Und jetzt hat ja Herr Trump zum Beispiel gesagt, am 2. April ist ja der Liberation Day, also der Befreiungstag. Und es ist halt so, dass dort die Zölle bekannt gegeben werden. Also es werden von irgendeinem Institut da Raten berechnet. Also das ist eine Formel, also A, die Reziprokzölle, also welche Zölle hat das Gegenland, sage ich jetzt mal selber, aber auch welche Handelsbarrieren, die man dann wieder einrechnet und dann einen Zollsatz festlegen will, pro Land individuell, der dann vielleicht auch noch verhandelbar ist, wenn was passiert. Es gibt eine sehr interessante Rede von Herrn Bessent, da können wir gerne auch verlinken, der einfach auch gesagt hat, der gefragt wird, ist das nicht gefährlich, was da passiert, dass das einfach wirtschaftsabschwächend ist, und er sagt halt ganz klar, gut, das sind ja reziproke Zölle, also auf Gegenseitigkeit. Die andere Partei könnte ja auch die Zölle senken und dann wäre es ja für beide besser. Also man sieht, dieser Druck nimmt einfach zu und ich weiß nicht, wie das am Ende ausgehen wird. Aber deshalb ist auch, glaube ich, eine schwelende Unsicherheit im Markt, die wahrscheinlich erst nach dem 2. April auch irgendwo aufgelöst wird. Und deshalb glaube ich, eine höhere Volatilität wird bleiben. Und wir sehen auch, es gibt so einen schönen Indikator über den Uncertainty Index. Und der ist auf dem höchsten Stand seit der Covid-Krise im April 2020. Und das ist diesmal aber hausgemacht.
Glaubst du denn, dass das mit den Zöllen, dass sie sich nicht hochschaukeln und dass jemand nachgeben wird? Denn die USA wird es mit Sicherheit nicht sein.
Ich glaube, dass Kanada hat ja schon Hardball gespielt. Ich glaube, dass die Europäische Union auch da einstehen muss. Also ich glaube, da direkt nachzugeben wird schwierig. Ich denke, dass das wirklich das Potenzial hat, ähnlich wie in den 30ern, ein gewisses Abwärtspotenzial zu haben. Und Herr Wessent hat in der Rede auch gesagt, letztendlich leiden immer die Länder mit einem Exportüberschuss. Und das sind halt nicht die USA, sondern das sind insbesondere auch Länder wie Deutschland oder China. Und ich glaube, da muss man wirklich gucken. Ich wundere mich manchmal dann schon, wo der DAX steht im Moment, weil auch wenn die Märkte effizient sind, ich weiß nicht, ob das wirklich alles schon so verarbeitet ist.
Das war genau ein Punkt, auf den ich jetzt eingehen wollte. Denn wenn wir auf die Aktienmärkte schauen und du sagst, vielleicht sind Europa oder Deutschland die Leidtragenden. Die Aktienmärkte spiegeln ja was ganz anderes wieder. Gerade Europa, gerade USA, gerade Europa, gerade Deutschland, China, die laufen alle sehr, sehr gut. In den USA hapert's. Aber könnte das nicht ein Punkt sein, an dem dann Investoren auch festhalten können, erstmal für die nächste Zeit, dass wir ein stärkeres Europa sehen?
Wir haben, glaube ich, zwei Punkte. China war total ausgebombt über die letzten Jahre. Das war ja wirklich vollkommen, also wenn man gerade die Tech-Firmen, zum Beispiel Tech-Firmen China gegen Tech-Firmen USA gesehen hat, da waren Bewertungsunterschiede wie Tag und Nacht. Die Gründe sind bekannt. Auch Europa hat lange keinen interessiert. Und vielleicht ist auch diese Unsicherheit, die jetzt dort geschürt wird in den USA, ein Grund für viele Investoren. Wir hatten in den letzten Wochen Rekordausflüsse aus US-Aktien. Also A, haben wir natürlich eine hohe Bewertung. Aber ich sag mal, durch diese Unsicherheit, jetzt ist das Bildungsministerium abgeschafft. Also ich glaube, durch die Vorgehensweise oder da werden irgendwelche Staatsbeamten entlassen. Das heißt, ich glaube, gerade durch den Ukraine-Krieg war es ja etwas, dass viel Kapital auch in die USA geflossen ist, weil man hier auf dem Kontinent eine Unsicherheit hatte. Das heißt, du hast die technologieführenden Unternehmen, die haben absolut super Marktstellungen. Und dadurch ist wirklich das Geld auch in den Dollarraum oder gerade in die USA geflossen, weil man gesagt hat, du weißt nicht, was hier auf dem Kontinent passiert. Die sind technologieführend. Also Geld darüber. Jetzt ist natürlich durch den neuen Präsidenten selber da so eine Unsicherheit. Was weißt du denn, ob da nicht morgen irgendwelche Regeln geändert werden, dass da ähnlich wie China das damals mit den Edukationsunternehmen gemacht hat, dass der Staat da irgendwo eingreift, also ob das Rechtssystem noch so sicher ist. Und das würde dann eigentlich dazu führen, dass die Prämie, die die USA über die letzten Jahre hatte, natürlich vielleicht auch zu hoch ist.
Aber die Unsicherheit in Europa ist doch genauso hoch. Der Krieg sieht ja nicht aus, als würde er enden.
Ja, wenn irgendwas dann auch mal viel zu billig ist, revidiert sich das halt wieder. Also wir waren ja bei den europäischen Aktien wirklich das Unternehmen mit einem halb mal Buch bekommen. Und so ist natürlich die Unsicherheit durch die hohen Energiepreise und die ganze Lähmung durch die Politik in den letzten Jahren. Aber jetzt ist da scheinbar ein Knoten geplatzt. Und du siehst ja auch, die Rede von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat ja dazu geführt, oder das Umdenken jetzt hier in Europa, dass dieser Schutz der USA nicht mehr da ist. Man sieht ja dieses Paket, wer hätte sich das träumen lassen vor einem halben Jahr, dass wir irgendwie ein Paket von 500 Milliarden mal eben so raushauen. Das war ja undenkbar. Also man hat sich über Jahrzehnte an diese schwarze Null geklammert, wo wir damals schon mal drüber gesprochen hatten, wo ich gesagt habe, ich verstehe es nicht, wenn das Geld nichts kostet. Also warum hat man nicht vor 5 Jahren bei Nullzins irgendwie in Infrastruktur investiert, Autobahnen gebaut, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser? Also warum hat man damals diese Null- und Negativzinsphase nicht genutzt?
Better das
war,
never.
War ein absoluter Fehler.
Ja. Du hast, wir haben das Thema mit Ukraine und Russland angesprochen. Du hast auch das Thema Verteidigung angesprochen. Wenn wir uns die Aktienmärkte anschauen, was besonders gut läuft, sind Rüstungswerte.
Es ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich anschaut, die Rheinmetalle, sind jetzt auch viele Insider, also Aufsichtsräte, die massive Pakete verkaufen. Die Aktie war jetzt bei über 60 Milliarden Market Cap und Umsatz, glaube ich, 8 Milliarden, soll sich aber auf 16, glaube ich, in den nächsten 3 Jahren verdoppeln. Das ist eine Aktie, die einfach wahnsinnig gelaufen ist, weil natürlich eine der größten Werte ist. Wir hatten so eine kleine österreichische Aktie, Steyr Motors, die für Panzer, wenn ich richtig informiert bin, Motoren herstellt. Die Aktie ist irgendwie von 60 auf 350 und dann wieder auf 60 runter. Also alles keine Anlageempfehlung. Ja. Aber man sieht einfach, das ist der Sektor, der jetzt absolut en vogue ist. Und das spiegelt sich auch wieder. Es gibt diverse ETFs, Defense-ETFs, also auch 2 Neuauflagen jetzt in den letzten Tagen oder Wochen. Also du siehst einfach riesige Flows, die in diese Sachen reingehen und du hast natürlich nur eine begrenzte Anzahl dieser Werte. Und deshalb, wenn ich mir den Rheinmetall-Chart anschaue, wenn ich mir die Kursbewegung anschaue, das erinnert mich vom Kursverlauf ein bisschen an die VW 2008. Wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Fakt ist, es wird mehr Geld ausgegeben werden für Rüstung. Wie viel allerdings in dem Preis drin ist und wie viel in der Bewertung schon drin ist, that remains to be seen.
Stellt das nicht noch ein weiteres Problem für Nachhaltigkeitsinvestoren dar?
Es ist ein ganz interessanter Punkt, dass du es sagst, weil es wird ja jetzt auch die Diskussion gerade geführt, dass eventuell die Rheinmetall in den Eurostoxx 50 kommt. Und wenn die da reinkräme, dann frage ich mich, können gewisse Investoren, die sehr starke ESG-Kriterien haben, überhaupt noch ein ETF auf den Eurostoxx kaufen?
Ja, also ja, das ist nein.
Das sind oder? Spannende Fragen. Ich glaube, man sieht ja auch, man ist ja sehr pragmatisch. Ich meine, Gas war mal nicht umweltfreundlich, Nuklear war nicht umweltfreundlich. Das hat man ja alles wieder anders gelabelt. Also ich glaube, am Ende des Tages, when the facts change, I change my mind. Also irgendwie ist Europa da ja ein bisschen moralisch unterwegs, aber wenn es dann nicht mehr geht, dann ändert man es halt wieder. Also deshalb, ich weiß nicht, das ist ja... Da wird es vielleicht auch wieder Veränderungen geben, dass man sagt, Verteidigung ist absolut notwendig. Ja.
Was unser Portfolio verteidigt, ist das Thema Gold. Auch hier.
Wunderbar, wunderbare Überleitung. Du, ein Strahlen.
Das habe ich von dir gelernt.
Ja, echt krass.
Unaufhaltsam aber.
Ja, wir haben Gold letzte Woche über $3,000 zum ersten Mal gestiegen. Wir waren jetzt gestern bei knapp $3,050. Dollar in Euro über 2.800. Ja, am Ende des Tages die Währung der letzten Instanz, Unsicherheit. Und gerade dieses Szenario, wir hatten auch mal eine Folge, wo damals schon mal so Stagflationspflänzchen da waren. Da haben wir auch über Gold gesprochen, kann man gerne noch mal reinhören. Gold ist natürlich ein super Asset für eine Stagflation. Ne?
Würdest du es jetzt noch kaufen, wenn du es nicht im Portfolio hättest?
Ich glaube, eine gewissen Prozentsatz sollte man haben. Wenn man da noch nicht genug hat, würde ich das auch noch kaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt irgendwo...
Auch zu diesem Preis?
Ich könnte mir vorstellen, dass wir... Eigentlich wäre es mal gesund, einen gewissen Rückgang zu haben, dass man mal irgendwie 10-15% Korrektur hat. Aber am Ende siehst du, wir haben jetzt dieses 500 Milliarden Sondervermögen. Du wirst ja die ganzen Sachen auch, die ganzen Entitlements, also was alles bezahlt werden muss von den verschiedenen Staaten und Kriege waren immer inflationär. Ich glaube, dass der Geldwert weiter über die nächsten Jahre erodieren wird und dementsprechend würde ich Gold auch als einen Spiegel dessen sehen. Also da steht nominell ein Kurs drauf. Die Frage ist, was ist deine Kaufkraft? Und ich glaube, dass die Gefahr einer doch schneller werdenden Geldentwertung auch immer wieder gegeben ist.
Du hast die Unsicherheit angesprochen. Die Unsicherheit ist groß. Aber wir als Investor, wenn wir mal alles andere irgendwie versuchen auszublenden, können wir von dem aktuellen Umfeld profitieren? Ist jetzt der Zeit nachzukaufen? Ist jetzt die Zeit umzuschichten? Was machen wir in diesem Umfeld?
Also ich persönlich bin ein bisschen defensiver gegangen, habe auch ein bisschen Kasse aufgebaut und könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht gerade jetzt mit den Ankündigungen der Zölle im April, ob da noch irgendwas passiert, dass der Markt vielleicht das nicht eingepreist hat. Also ich warte eigentlich darauf, dass wir einen gewissen Rückschlag sehen. Ich könnte mir vorstellen, also wir haben einen sehr fragilen Markt. Wir haben in Amerika Top-Quoten, was den Aktienbesitz angeht. Wir hatten jetzt zuletzt ein sehr schlechtes Sentiment, aber trotzdem, also die Gegenbewegung, die ich jetzt erwartet hätte nach diesem starken Rückgang in den USA, ist minimal ausgefallen. Also es wäre eigentlich nur gesund. Ich glaube, diese Unsicherheit ist da und wenn man keine Aktien hat, kann man jetzt sicherlich einen ersten Schritt machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir noch ein bisschen durcheinander sehen, ja, durch die ganzen Aktionen, die da auf der politischen Seite sind.
Was ist deine Message für heute dann?
Meine Message für heute ist, das einzige Sichere ist leider die Unsicherheit.
Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal bei Die Message,
der Investment Podcast.